Wer den Namen des Herrn anruft, soll errettet werden. Darüber habe ich letztes Mal geredet. Und wie gesagt, wenn die Aufnahme dann auch ordentlich dasteht im Internet, dann könnt ihr es euch auch anhören. Im Zusammenhang mit Gottes Namen habe ich dann erwähnt, es gibt fünf sogenannte Erlösernamen Gottes. Davon habe ich aber auch nicht im Studium mitbekommen, sondern erst später. Man lernt manche interessanten Dinge nämlich auch außerhalb der Universität, eigentlich viele. Und diese Erlösernamen Gottes, die haben alle etwas damit zu tun, wie er uns aus den Nöten rettet, in denen wir stecken. Ich bin ein bisschen eingegangen letztes Mal auf Gottes Namen, der wird mit wahrscheinlich Jahwe ausgesprochen, aber wir wissen es nicht genau. Jahwe heißt so viel wie der Ewige, der Unwandelbare. Und dann gibt es diese sieben Namen, die in Verbindung mit Gottes Namen stehen. Ich hab sie mir aus einem Buch mal abgeschrieben, das heißt, ich lese sie jetzt in der Reihenfolge euch nochmal vor. Und dann gehe ich auf den ein, den ich heute machen möchte. Der erste ist Jahwe Roeh. Aus Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Jahwe Jireh, der Herr wird versorgen oder der Herr wird sehen. Jahwe Rophä, der Herr ist der Heiler. Jahwe Tzidkenu, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Jahwe Shalom, das Wort Shalom ist ja doch eher bekannt, der Herr ist Frieden. Jahwe Shammah, der Herr ist dort oder der Herr ist da. Und Jahwe Nissi, der Herr ist mein Feldzeichen, mein Banner. Ich gehe fast in biblischer Reihenfolge vor, werde aber einen überspringen in den nächsten Wochen. Das hängt damit zusammen, dass das Thema mir noch ein bisschen Respekt einflößt und ich denke mir, erstmal gewöhnen wir uns an das andere und dann finden wir es heraus. Heute der Name Jahwe Jireh. Manchmal liest man in englischen Büchern, die haben dann noch alte Version übernommen, dann heißt es Jehovah, also Jehova. Dann sprechen die es alles schön englisch auf, Jehovah Jireh. Also falls ihr irgendwo mal einen Engländer reden hört, der das sagt, dann wisst ihr, worum es geht. Der Herr sieht oder der Herr wird sehen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr 1. Mose 22 aufschlagen. Und wenn ihr euch daran erinnert, das war meine letzte Predigt, die ich bei euch hatte letztes Jahr, als es ums Thema Anbetung ging. Und das fängt an, nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm. Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Was heißt erstmal das nach all diesen Geschichten? Abraham hat ganz viel mit Gott erlebt. Er hat mitbekommen, wir haben schon mal meine Heimat in Ur in Chaldäa im Südirak verlassen, sind in die Südtürkei gezogen, nach Haran. Dann ist sein Vater gestorben und Gott hat ihm gesagt, jetzt gehst du weiter. Er hat seine ganze Familie zurückgelassen, bis auf seinen Neffen Lot. Hat zwischendurch zweimal seine Frau als seine Schwester ausgegeben, damit sie mit einem anderen verheiratet wird. Gott hat beide Male eingegriffen, dass Sarah nicht mit diesem Mann ins Bett kommt. Hat sich von Lot getrennt, im Frieden zum Glück, hat von Gott immer wieder mehr Verheißungen bekommen über seine Nachkommen. Und dann nach 25 Jahren Wartezeit mit 100 ist Abraham Vater geworden. Dann hat er noch seinen anderen Sohn Ismael wegschicken müssen mit dessen Mutter, weil das einfach nicht funktioniert hat. Nun sitzt Abraham da mit seinem verheißenen Sohn, den er eben liebt. Und Gott kommt zu ihm und sagt, jetzt nimmst du diesen einzigen Sohn, gehst in das Land des Berges Moria und opferst ihn dort zum Brandopfer. Und dieses Wort Brandopfer bedeutet so viel wie, du verbrennst ihn komplett, es bleibt nichts übrig. Gott verlangt also gewissermaßen von Abraham, du lässt bitte die Verheißung, die ich dir gegeben habe, in Rauch aufgehen. Da stand Abraham früh am Morgen auf, gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne und sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen. Und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Also ich kommentiere gerade ein bisschen zur Geschichte, dass wir das uns doch mal alles versinnbildlichen. Also Abraham ist tatsächlich gehorsam, diskutiert nicht mit Gott. Er packt alles zusammen, zieht mit seinen Knechten an den Ort. Und in der Bibel steht ja nichts durch Zufall. Es heißt tatsächlich am dritten Tag, da klingeln bei uns Christen ja schon mal ein paar Glocken, und er sieht diese Stätte und sagt seinen Knechten, der Knabe und ich gehen rauf und wenn wir angebetet haben, dann wollen wir auch wiederkommen. Wo man sich fragen kann, lügt hier Abraham etwa wie gedruckt? Weil er doch eigentlich wissen sollte, mein Sohn wird doch gleich da oben umgebracht und verbrannt und alles Mögliche. Oder hat er vielleicht doch noch mehr im Sinn? Wenn wir in den Hebräerbrief gucken, in Kapitel 11, dann kriegen wir dort beschrieben, dass Abraham sich sehr sicher war, dass er Isaak weiter behalten würde. Warum? Gott hat ihm gesagt, mit Isaak erfülle ich die Verheißung. Und Abraham hat in den Tagen, also in den Jahren vorher mitbekommen, auf Gott ist Verlass. Das hat er so deutlich erfahren in seinem Leben, dass er tatsächlich auch sagen konnte, und da lese ich jetzt, wenn ich es gleich gefunden habe, also durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte. Und ihm zu ihm gesagt worden war, was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht genannt werden. Er dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken. Deshalb bekam er ihn auch als Gleichnis dafür wieder. Also Abraham hat so viele Erfahrungen mit Gott gemacht, dass er gemerkt hat, auch da, wo alles unmöglich ist, da kann Gott wirken. Er hat ja schon 25 Jahre vorher bemerkt, mit meiner Frau kriege ich keine Kinder. Sarah war unfruchtbar. Und dann hat Gott noch so lange gewartet, bis nicht nur Sarah unfruchtbar war, sondern bis bei Abraham körperlich eigentlich auch nichts mehr ging. Dass Gott gesagt hat, bei Sarah geht nichts mehr, bei dir geht nichts mehr und ihr werdet ein Kind bekommen. Und toppt das dann mit dem wunderbaren Vers 1. Mose 18, 14, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Und das hat sich Abraham wahrscheinlich so eingebrannt, dass er gewusst hat, zur Not kriege ich Isaak wieder, aber ich ziehe das durch. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Also die beiden ziehen los und Isaak wird auch schon ein bisschen misstrauisch. Normalerweise haben sie immer ein Schaf dabei gehabt, wenn was Größeres war, vielleicht auch ein Stier, aber jetzt fehlt das Tier. Und natürlich wird er neugierig und fragt nach. Und dann eben dieser Satz, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und dieses Wort ersehen, Das ist dieses Wort, was ich vorhin schon erwähnt habe, bei Gottes Namen. Der kommt allerdings hinterher noch mal deutlicher. Denn euch ist vielleicht schon aufgefallen, in dieser ganzen Geschichte ist Gottes Name noch nicht vorgekommen. Also, wenn man eine Lutherbibel hat, steht Gottes Name ja nicht ausgeschrieben. Da steht dann das Wort Herr, und zwar so, dass das H ganz groß ist, ERR in kleiner, aber auch Großbuchstaben, das nennt man Kapitälchen. Das hat Luther so eingeführt, hat er tatsächlich aber auch ein bisschen übernommen aus dem Judentum, von dem Respekt her vor Gottes Namen. Und jetzt bis zu diesem Zeitpunkt heißt es nie der Herr, sondern immer Gott. Weil die Bibel einen Unterschied macht. Wenn von Gott die Rede ist, dann ist da der Schöpfer gemeint, der die ganze Welt gemacht hat in 7 Tagen, beziehungsweise in 6 und am 7. Tag geruht hat. Der Gott, der die Schöpfung erhält bis zum heutigen Tag, der Gott, der auf dem Thron sitzt und regiert, der alles kann, was er will und dem alles zu gehorchen hat. Wenn man so will, ist Gott ein Titel. Denn es kommt an anderen Stellen in der Bibel auch vor, dass Menschen als Gott bezeichnet werden. Von Gott selbst. Also wo dann klar ist, okay, also Gott ist eher noch ein Titel, aber dann gibt es noch mehr. Der Herr, also Jahwe, dieser Name kommt nur dann, wenn es um eine bestimmte Beziehung geht. Also das allererste Mal in der Bibel ist es, als Gott sich sagt, als Gott im Paradies ist und den Menschen erschafft. In diesem ganzen Zusammenhang kommt Gott als Herr vor, weil das der Gott ist, der ein Gegenüber hat. Ich muss meinen Namen ja nur dann preisgeben, wenn ich ein Gegenüber habe. Wir können ganz normal vom Bundeskanzler reden. Da kann jetzt Konrad Adenauer gemeint sein, da kann eben Olaf Scholz gemeint sein. Wir müssen halt konkret sein. Und wenn wir ihn ansprechen, werden wir wahrscheinlich auch eher Herr Bundeskanzler sagen. Aber sobald wir ihn besser kennen, können wir tatsächlich sogar mit Namen ankommen. Und Gott hat seinen Namen sozusagen noch an dieser Stelle verborgen. Und als sie an die Stätte kamen, die Gott ihm gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Ich weiß nicht, an welcher Stelle ihr geflohen wärt, in Isaaks Stelle. Vielleicht schon beim Altar bauen, weil er misstrauisch geworden ist, aber er musste wahrscheinlich die Steine mit hinschleppen. Dann das Holz noch ordentlich drauf verbreiten. Und dann kommt sein über 100-jähriger Vater bei ihm an und bindet ihn zusammen. Isaak war zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt mehr ein Kind. Wir stellen uns das manchmal so vor, dass er sein Kind da opfert oder vielleicht noch einen Jugendlichen. Steht da nicht. Das Einzige, was wir aus dem nächsten Kapitel wissen, dass Isaak maximal 37 Jahre alt gewesen sein kann. Weil nämlich Sarah mit 127 gestorben ist und die war 90 Jahre älter als Isaak. Und das ist davor passiert. Also Isaak war irgendwo, sagen wir, zwischen 10 und 37. Schade, dass es nicht drinsteht. Wäre sehr nett, wenn da jetzt tatsächlich 33 drin stünde, weil also dass das Alter ist, in dem Jesus ans Kreuz geschlagen wurde. Aber Isaak lässt es über sich ergehen. Und dann heißt es weiter von Abraham, und er reckte seine Hand aus, fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Also in einem Film kommt jetzt richtig schön die Musik hoch. Abraham hebt das Messer in die Luft und will gerade zustechen. Da rief der Engel des Herrn vom Himmel. Da haben wir Gottes Namen. Endlich in dieser Geschichte. Und rief: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Also, die Spannung ist halt auf dem Höhepunkt, da greift Gott ein. Übrigens, der Engel des Herrn, das ist Jesus, bevor er Mensch wurde. Lässt sich an den verschiedenen Stellen deutlich sehen. Mein liebstes Beispiel ist, als die Eltern von Simson gesagt bekommen, dass Simson geboren werden soll. Und der Engel erscheint der Mutter, erzählt es ihr, sie erzählt es dem Vater weiter und der erstmal, ja. Dann beten sie darum, dass der Engel ihr nochmal erscheint. Sie kommen an, also er kommt wieder an. Sie sagt, warte bitte hier, ich hole meinen Mann. Er kommt auch an, okay, was sollen wir tun? Ja, genau das, was ich deiner Frau gesagt habe. Und es passiert noch ein bisschen mehr. Der Engel fährt wieder auf den Himmel und der Manoach, der Vater von Simson, sagt, oh nein, wir haben Gott gesehen, wir müssen sterben. Und seine Frau sagt ihm, wir haben gerade einen Auftrag von ihm bekommen, er wird uns nicht sterben lassen. Also, wie gesagt, mein liebstes Beispiel dafür, dass es sich beim Engel des Herrn um Gott selber handelt. Und man kann auch aus ein paar anderen Sachen herauslesen, das ist Jesus, bevor er Mensch geworden ist. Also, Jesus kommt hier zur Rettung Isaaks im letzten Moment. Und Isaak ist gerettet. Und anstelle von Isaak stirbt nun ein Widder. Tatsächlich ein anderes Tier stirbt anstelle des Sohnes. Und Abraham nannte die Stätte der Herr sieht, oder auf Hebräisch Jahwe Jireh. Daher man noch heute sagt, auf dem Berge, da der Herr sieht. Also, hier haben wir jetzt Gottes Erlösernamen, den ersten, den wir in der Bibel haben. Und tatsächlich, auf die Art und Weise ist Gott hier der Erlöser, dass er Israel rettet. Und zwar Israel dadurch, dass er ja einen ihrer Stammväter rettet. Später heißt es ganz oft an vielen Stellen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Weil den Leuten klar ist, wir stammen von Abraham ab, über Isaak und über Jakob. Und an dieser Stelle hat Gott selber eingegriffen und einen dieser Stammväter eben gerettet, ohne den das Volk Israel gar nicht Bestand hätte. Und er greift ein und kümmert sich direkt darum, dass ein anderes Opfer da ist. Dieser Berg, von dem da die Rede ist, ist übrigens der Berg Golgatha. Da könnte ich jetzt auch wieder auf mehr eingehen, aber ich will ja heute über den Namen Gottes reden. Der Herr sieht. Und dieses Wort, er sieht, wie es da in der Bibel steht, kann auch eben bedeuten, der Herr versorgt. Der Herr, er sieht etwas. Also er kann sehen, was in der Zukunft kommt und kann sehen, aha, ja, das muss sein, da wird das und das gebraucht. Da habe ich die Vorsehung. Da habe ich die Fürsorge für meine Menschen. Und wie oft müssen wir immer wieder feststellen, es ist im allerletzten Moment. Irgendwie hat sich Gott das zur, ja, wie sagt man, zum Motto gemacht, dass er im letzten Moment erst eingreift. Zum Glück nicht immer, aber es ist oft der Fall. Also eben tatsächlich hier in dieser Geschichte sieht man es zum Beispiel. Der letztmögliche Augenblick, Abraham hat schon das Messer erhoben und Isaak droht gleich zu sterben. Und da ruft Gott hinein und sagt, du tust deinem Knaben nichts, hier hast du noch ein Ersatzopfer. Gott kümmert sich und wann immer wir in Not sind, schickt er seine Rettung. Das ist dieses, was ich beim letzten Mal eben schon gesagt habe, wer den Namen des Herrn anruft, soll errettet werden. Abraham hat hier eine große Not. Er hat nur ein einziges Opfer dabei und das ist sein Sohn. Und wenn er jetzt diesen Sohn opfert, ist eben alles perdu. Im Hinterkopf natürlich, Gott kann ihn zur Not auch von den Toten auferwecken. Aber Abraham hat schon direkt vorneweg gesagt, Gott wird sich ein Opfer ersehen. Er wird es sich ausersehen. Das Interessante ist, man kann es sogar übersetzen, Gott wird sich selbst als Opfer ausersehen. Und das ist dann natürlich nicht nur auf diese Geschichte gemünzt, sondern auf das, was Gott über 2000 Jahre später oder knapp 2000 Jahre später von Abraham und Isaak aus selber gemacht hat. Er hat sich selber als Opfer gegeben. Und wir erfahren es dann durch die Bibel hindurch. An ganz vielen Stellen ist Gott der Versorger. Zum Beispiel, nachdem Israel aus Ägypten ausgezogen ist, führt Gott sie zum Schilfmeer. Und zwar so, dass sie auch noch in der Sackgasse sind. Und was macht der Pharao? Der kriegt das mit und rennt denen hinterher mit seiner Streitmacht, um Israel komplett auszulöschen. Er will sie ins Meer treiben. Und gewissermaßen im letzten Augenblick stellt sich die Wolkensäule, die vor und über den Israeliten war, hinter Israel. Und Gott lässt einen Wind kommen, der das Meer teilt. Israel geht durch. Dann ist die Wolke irgendwann weg und die Ägypter kommen hinterher und Gott lässt auch, zumindest gefühlt, im letzten Augenblick das Wasser wieder auf sie zusammenfallen. Gott hat im letzten Augenblick sich darum gekümmert. Und dann ist Israel in der Wüste und sie haben nach einiger Zeit ihren Proviant aufgebraucht. Das ist nämlich schon einige Wochen her, dass sie aus Ägypten gezogen sind. Und was macht Gott? Er schickt ihnen das Manna, also dieses Brot vom Himmel. Und jeden Morgen sollen die Leute jeweils einen Krug pro Person im Haushalt, in deren Zelten sammeln. Und Gott sagt ihnen ganz klar, ihr sammelt pro Tag nicht mehr als das, was ihr braucht. Warum? Weil ich euch jeden Tag neu versorge. Jeden Tag aufs Neue. Und zu Anfang trauen sich die Israeliten noch nicht ganz, Gott zu vertrauen. Und etliche sammeln mehr und am nächsten Morgen wollen sie das Zeugs genießen und stellen fest, lauter Maden drin, total verdorben. Im Gegenzug dazu sagt Gott, alle 7 Tage lasse ich kein Manna fallen. Das heißt also, am Freitag sammelt, also Freitag ist ja ein Name bei uns, aber ihr wisst, was ich meine, am Freitag sammelt ihr jetzt doppelt so viel. Und ich verspreche euch, es wird nicht verderben. Und vielleicht waren es sogar dieselben Leute, die erstmal doppelt so viel gesammelt haben, weil sie gesagt haben, man weiß ja nicht, die diesmal gesagt haben, lass uns lieber noch mal am Samstag rausgehen, am Sabbat, und stellen fest, es liegt nichts da. Und so darf Israel lernen, zum Teil halt auf etwas härtere Weise, Gott versorgt. Und das Tolle ist an der Geschichte auch noch, da heißt es extra, der viel gesammelt hatte, hatte nicht mehr am Ende als der wenig gesammelt hatte. Alle hatten genug. Dass Gott sogar mit unserer Gier und unserem Egoismus umgehen kann und trotzdem jeden versorgt. Eine Geschichte möchte ich noch weiter, ja, eigentlich sogar zwei. Die passen nämlich jetzt wunderbar in unsere Zeit hinein. Wisst ihr, was gerade knapp ist in den Supermärkten? Mehl und Öl. Ja, ein paar andere Sachen auch noch, aber Mehl und Öl, darauf geht es mir jetzt. Der Prophet Elia lebte ja zur Zeit des Königs Ahab. Ahab hatte die Königstochter aus Phönizien, sagen wir heute, also aus Tyros, geheiratet. Die war gewissermaßen eine Hexe. Die hat sich nämlich eingebracht in die kanaanitische Religion mit all den Zaubereien und was sonst noch ist und hat gesagt, hier in Israel darf kein anderer Gott verehrt werden außer Baal. Ich weiß, ihr habt diesen anderen Gott, aber nein. Und Baal ist der Gott zum Beispiel des Wetters, der den Regen schicken kann. Und dann kommt Elia plötzlich mit seiner Dreistigkeit bei Ahab auf seinen Königshof und sagt zu ihm, er sagt nicht mal, so spricht der Herr. Er kommt quasi in eigene Autorität, weil er die Bibel kennt, und sagt, es wird kein Regen noch Tau fallen bis zu dem Tag, an dem ich es sage. Macht kehrt, geht raus, aus dem Jakobusbrief wissen wir, er hat noch darüber gebetet, und dann regnet es tatsächlich nicht mehr, für 3,5 Jahre. Und Elia wird erstmal von Gott an den Bach Krit geschickt, der liegt im östlichen Jordanland, kleines Gewässer, die Raben kommen täglich an bei ihm und bringen ihm Brotstückchen und Fleischstückchen. Daran merkt Elia dann schon mal, Gott versorgt jetzt. Und zwar wirklich der Gott Israels, nicht Baal, den ja eigentlich ganz Israel verehrt, der sie eigentlich versorgen sollte. Als dann irgendwann der Bach Krit versiegt ist, sagt Gott zu ihm, und jetzt gehst du hoch nach Zarpat. Das liegt bei Sidon in der Nähe, also auch im heutigen Libanon. Er macht sich auf den Weg, quer durchs ganze Land Israel bis da oben hin. Mitunter war das von Gott beabsichtigt, weil Ahab nämlich das ganze Land durchsucht hat und wahrscheinlich sind Ahabs Truppen direkt nachher aufgetaucht. Und Gott sagt, ich habe einer Witwe geboten, dass sie dich versorgt. Er kommt an, da sammelt diese Witwe draußen Holz. Witwen haben bestimmte Klamotten getragen, damit man gewusst hat, die sind Witwen, die können sich nicht selber versorgen, da darf man gern auch spenden. Und er sagt zu ihr, kannst du mir etwas Wasser geben? Und sie, ja, doch, gerne. Und irgendwie hat sie mitbekommen schon, dass er Prophet ist. Und als sie dann loslaufen will, sagt er, kannst du mir auch etwas backen? Einen Kuchen zum Beispiel. Und sie, oh, eigentlich nicht möglich. Ich habe noch eine Handvoll Mehl und ein bisschen Öl. Das will ich jetzt für mich und meinen Sohn backen, dann wollen wir davon essen und dann sterben. Und Elia sagt zu ihr, okay, du machst das, backst aber zuerst einen für mich, bringst ihn mir und dann für dich und deinen Sohn. Und gib dir gleich noch ein Wort Gottes weiter, das Mehl wird nicht alle werden und das Öl auch nicht, bis alles erfüllt ist, was ich gesagt habe. Und tatsächlich, über die nächste Zeit, wir wissen nicht wie lange, hungert eigentlich der gesamte Vordere Orient. Bloß dieser kleine Haushalt von Elia, der Witwe und ihrem Sohn, kriegt jeden Tag genug. Das Öl wird nicht alle und das Mehl auch nicht, diese kleine Handvoll. Also da, wo wir jetzt gerade wieder händeringend danach sind, da sagt Gott, da versorge ich mit. Keine Sorge. Dann später, wie weit später, ist nicht ganz klar aus der Bibel, der Prophet Elisa. Und auf ihn kommt auch eine Witwe zu und sie sagt, mein Mann war einer deiner Schüler und der ist gestorben und jetzt habe ich 2 Söhne und irgendwie ist mein Mann in Schulden gewesen und jetzt kommt der Wucherer an und möchte meine Söhne verkaufen, damit er das Geld zurückkriegt. Was soll ich machen? 2. Könige 4 müsste sein. Irgendwo da am Anfang zumindest. Genau. Und Elisa fragt sie, was hast du denn im Haus? Und sie sagt, ich habe nicht mehr als einen kleinen Krug von Öl. Und Elisa sagt zu ihr, gut, Folgendes machst du. Du gehst zu all deinen Nachbarn und leihst dir so viele Gefäße, wie es geht. Er sagt sogar noch mal extra, nimm dir nicht zu wenig. Dann schließ die Tür zu und fang an zu gießen, bis alle Gefäße voll sind. Und tatsächlich, die Frau hält es hin, lässt sich von ihren Söhnen immer wieder einen Krug nach dem anderen geben. Und als sie dann sagt, jetzt noch wieder einen, wir haben keinen mehr, hört das Öl auf zu versiegen. Genau in derselben Zeit, Israel hat weiterhin Baal verehrt, der auch Fruchtbarkeit und eben Öl und Mehl und alles schenken sollte, der es nicht kann. Und wer kann es? Der Gott Israels. Jahwe sein Name. Jahwe Jireh. Gott, der versorgt, der Herr, der versorgt, der mit allem Nötigen versorgt, mit Unterhalt, so dass es gerade immer nur für den nächsten Tag reicht, wie bei der Witwe in Zarpat, oder halt im Überfluss, wie bei der anderen Witwe. Und die kommt dann ja bei Elisa an und sagt, okay, jetzt habe ich es gemacht, was soll ich tun? Und Elisa sagt zu ihr, ja, jetzt verkaufst du das Öl und von dem Geld kannst du die Schulden bezahlen und dich und deine Familie versorgen. Es gibt noch etliche andere Geschichten, aber wir wollen ja heute auch irgendwann fertig werden. Ich springe nochmal zurück zur Geschichte. Nachdem Abraham diesen Berg genannt oder diese Stätte genannt hat, der Herr sieht, heißt es noch weiter, und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Da hake ich kurz ein. Das übersetzen wir vielleicht noch mal besser. Durch deinen Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil Paulus später darauf eingeht und sagt, dieser Nachkomme ist Jesus. Also sie sollen gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Auf zwei Dinge gehe ich ein. Das eine habe ich schon in gewisser Weise gesagt, nämlich Gott sagt, in deinem Nachkommen sollen alle gesegnet werden. Könnt ihr nachlesen im Galaterbrief, der ist kurz genug, könnt ihr heute als gute Nachtlektüre nehmen oder was auch immer, dass der Fluch, den wir eigentlich hatten, durch Jesus in Segen verwandelt wird und wir deswegen garantiert haben, dass wir den Segen bekommen. Jesus hat alles bezahlt, den gesamten Preis, und deswegen braucht Gott uns nicht mehr mit dem Fluch belegen, den wir eigentlich haben sollten, sondern er kann uns mit dem Segen versorgen. Mit dem gesamten Segen, den er für uns im Sinn hat. Und das ist nämlich das andere, auf das ich noch eingehen möchte, nämlich, dass der Engel sagt, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont. Das sagt er doppelt. Er sagt es nämlich vorneweg schon einmal, als er Isaaks Leben verschont. Nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Kommt bei euch vielleicht irgendwie eine Glocke, weil manchmal hat man ja ein bisschen an Bibelwissen schon im Kopf. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Hat seinen einzigen Sohn nicht verschont? Genau, habt ihr den Bibelvers zufällig gerade im Kopf? Römer 8. Römer 8 beschreibt Paulus, wie unser Leben als Christen sein soll, beziehungsweise wie das Leben als Christen vom Heiligen Geist geprägt ist, und geht dann auf alles Mögliche ein. Dann kommt zum Beispiel dieser steile Vers, Römer 8, 28, wir aber wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten bei Luther eigentlich eher zum Guten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Wodurch Paulus ja selber aus eigener Erfahrung schon sagen kann, ja, also ganz gleich, was passiert, am Ende dient es zum Guten, wie auch immer es Gott führt. Und dann, zwei Verse später oder drei Verse später, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Da nimmt Paulus genau die Formulierung auf, die in 1. Mose 22 zweimal vorkommt. Und die witzigerweise Gottes Namen flankieren. Also, vorneweg in Vers 15 heißt es, du hast deinen einzigen Sohn nicht verschont. In Vers 17 kommt Gottes Name, dieser Erlösername, der Herr sieht, der Herr versorgt. Und dann nochmal zwei Verse später kommt nochmal, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast. Und das nimmt Paulus auf an dieser Stelle und sagt dann eben, der seinen einzigen Sohn nicht verschont hat. Er ist nochmal weitergegangen als Abraham. Abraham war bereit, Isaak umzubringen, um Gott die Ehre zu geben. Gott war nicht nur bereit, seinen Sohn zu geben, das Liebste, was er hat, sondern er hat ihn für uns dahin gegeben. Gott hat nicht kurz vorher gesagt, am Kreuz auf Golgatha, so, jetzt reicht's mir. Sondern er ist den gesamten Weg bis zum Schluss gegangen und Jesus im Gehorsam mit. Beide sind im Einklang gegangen. Der Heilige Geist war ja auch noch mit involviert. Das wäre nochmal wieder ein ganz anderes Thema. Aber sie sind gemeinsam dahin gegangen. Bis zu dem Punkt, an dem Jesus, der Sohn, der ewige Gemeinschaft hatte mit dem Vater, von ihm getrennt war, weil alle Schuld auf ihm lag. Und dann nochmal weiter, dass Jesus tatsächlich gestorben ist. Gestorben als Opfer für unsere Sünden. Um den Preis zu bezahlen, dass wir die Gerechtigkeit Gottes bekommen können. Und davon geht Paulus dann weiter. Also, der auch seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Unser Gott versorgt. Und das nicht, weil wir so toll wären. Also, es ist, als Christen haben wir mitunter die Tendenz, dass wir sagen, ich bin so ein toller Christ. Oder dass wir sagen, ich bin so ein schlimmer Christ. Das kann manchmal sich im Minutentakt ändern. Manche haben auch eher Dauerzustände. Aber es kommt nicht darauf an, wie wir jetzt genau drauf sind. Dass Gott uns beschenken müsste, von wegen, weil wir so tolle Christen sind. Oder dass Gott uns überhaupt keinen Segen geben kann, weil wir eben so schlechte Christen sind. Sondern er beschenkt uns, weil wir Christen sind. Weil wir zu Jesus Christus gehören. Das ist eines dieser Geheimnisse, von denen Paulus immer wieder redet, in Jesus Christus sein. Dazu gehören wir, weil wir an Jesus glauben. Und wenn wir in Jesus sind, haben wir alles. Da kriegen wir alles nicht nur so, dass wir dann sagen müssten, jetzt muss ich noch ein bisschen dazu zahlen, sondern es ist alles inklusive. Alles ist geschenkt. Und an dem Punkt dürfen wir tatsächlich bei allem sagen, wo wir irgendeinen Mangel haben. Herr, Vater, Papa, wie auch immer ihr Gott ansprecht, da steht's in der Bibel. In Jesus schenkst du uns alles. Natürlich nur das, was gut für uns ist. Das ist ja irgendwie doch logisch für uns, hoffentlich. Und ich habe gerade diesen Mangel. Dort habe ich einen Mangel. Dort droht etwas auf mich zuzukommen. Oder was auch immer. Du musst dich kümmern. Da habe ich jetzt noch ein persönliches Beispiel. Also, Ende 2020 habe ich das erste Mal Corona bekommen. Arbeite gerne im Pflegeheim. Das heißt also, wenn es da einmal im Haus ist, dann kriegt es doch irgendwie jeder, der im Kontakt kommt. Und dann wurde Ende des Jahres bei uns dann auch die Impfung angeboten. Und ich habe mir gesagt, na, jetzt hatte ich es ja gerade. Brauche ich hier nicht die Impfung, kann ich es erstmal anderen lassen. Und dann, als es dann ja eigentlich Zeit war, da kam dann aber immer so dieses mit von wegen, und jetzt muss man aber auch. Und ich sag mir dann, das ist so ein bisschen eine norddeutsche Sturheit, nö, eigentlich muss ich nicht. Und so ein bisschen dieses, ja, ich will dann gar nicht unbedingt. Ich habe auch überhaupt mit keinem Problem gehabt und bisher auch noch nicht, also habe es auch nicht präsent, der sich hat impfen lassen. Da sage ich mir, nö, ist deine Entscheidung, darfst du machen, wie du willst, aber zwängst mir bitte nicht auf. Naja, und letztes Jahr kam dann ja, als die Regierung rankam, dieses Gesetz für Leute in Pflegeberufen. Und ich denke mir, oh, Und ich habe auch bei anderen Leuten bemerkt, bei mir auf der Arbeit, die es eigentlich auch nicht wollten, die haben dann aus Angst dann doch noch sich impfen lassen. Und andere haben wieder gesagt, nö, wir machen es nicht und so weiter. Und ich habe mir gesagt, nee, also ich muss mich drauf verlassen, entweder kriege ich eine neue Arbeit oder ich krieg halt nochmal Corona. Und tatsächlich auch dann eine Bekannte, die dann auch mal, und was machst du jetzt? Weil irgendwie wartet ihr schon so fast schon unheimlich, dass ich gesagt habe, nee, ich mach's nicht, weil irgendwie Geld verdienen soll man ja und alles. Und ich sage ihr, nee, ich baue drauf, dass ich es nochmal kriege. Und dann, okay, okay. Und dann war das Wochenende vor dem 16. März, also dem Stichtag, und ich unterhalte mich mit der nochmal wieder, mit der Bekannten, und sage ihr, oh, heute geht's mir irgendwie nicht gut, ich muss mich früh ins Bett legen. Und sie, hey, vielleicht hast du ja Corona, du brauchst es. Tatsächlich am nächsten Tag, Fieber, der Schnelltest an der Teststelle war dann noch negativ, aber am nächsten Tag tatsächlich positiv. Und meine Chefin hat dann auch gesagt, also sie machen sowas mit Absicht, und ich dann, nicht unbedingt ich. Aber Gott kommt gerne zum letztmöglichen Zeitpunkt. Er hätte es auch anders machen können, aber wahrscheinlich so ein bisschen, weil ich gesagt habe, ich brauche ja nochmal Corona. Ich nehme das, ich nehme diese Variante. Hat er gesagt, gut, in Anführungszeichen, versorge ich dich nochmal mit der Krankheit. Und einige Leute, mit denen ich drüber geredet habe, die haben schallend gelacht, die haben laut gejuchzt, weil sie dann plötzlich mitgekommen haben, ja, Gott versorgt. Auch wenn es eben manchmal sowas Bescheuertes ist, aber dann kommt dieses Versorgen. Auch wenn Gott sich manchmal wirklich Zeit lässt und wir auf dem Weg dahin vielleicht wirklich, aber wir können wissen, Gott versorgt. Und an dem Punkt war mir auch so tatsächlich von Anfang an klar, Gott ist mein Versorger. Und ganz gleich, was passieren wird, ob ich dann ab März arbeitslos bin wieder oder was auch immer, also mein Arbeitgeber hätte mich nicht entlassen, ich wäre nur beurlaubt worden, aber ganz gleich, was passiert wäre. Ich hätte gewusst, Gott versorgt mich. Die Variante, so ist mir jetzt aktuell lieber, dass ich da noch weiter Geld verdienen kann, aber ich hätte auch tatsächlich das andere irgendwie in Anspruch nehmen können. Und habe die ganze Zeit sagen können, Papa, ich gehöre dir. Und zwar nicht, weil ich irgendwas Tolles gemacht habe, sondern weil Jesus alles bezahlt hat. Und das dürft ihr auch in Anspruch nehmen. Immer und überall dürft ihr sagen, das ist mein Mangel. Und auch als Gemeinde dürfen wir sagen, das ist unser Mangel. Und dürfen sagen, du hast deinen einzigen Sohn nicht verschont, Vater im Himmel. Hast ihn für uns dahingegeben, schenk uns doch alles in ihm. Du hast doch schon den größten Preis bezahlt, der Rest ist für dich ein Kinderspiel. Gott ist unser Versorger. Das hat er durch Jesus gezeigt, das zeigt er in allen möglichen Bibelgeschichten, das zeigt er in unserem eigenen Leben. Das dürfen wir erkennen und das dürfen wir immer wieder im Glauben für uns ganz persönlich annehmen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du auf den Plan trittst, um uns zu retten, um uns zu erlösen aus diesen Schwierigkeiten, wenn wir immer wieder merken, da haben wir Engpässe. Dass du unsere Not siehst, unsere persönliche Not, wo wir dir sagen, da habe ich einen Mangel, bitte füll diesen Mangel aus. Und wo wir als Gemeinde diesen Mangel haben, wo du natürlich viel besser auch siehst, was wir als Mangel haben, auch da dürfen wir sagen, du hast doch alles getan, füll auch diesen Mangel wieder aus. Und wir wollen geduldig sein, weil wir wissen, dass du oft pünktlich kommst. Wir wollen geduldig sein, weil wir wissen, dass du eine Deadline hast, aber dass du sie kennst und dass du tatsächlich spätestens rechtzeitig reagierst. Und dort, wo wir es tatsächlich können, wollen wir dir jetzt schon Ehre geben, wollen wir deinen Namen loben. Der Herr, mein Versorger. Dass wir das neu in unserem Leben ergreifen und dass wir im Frieden darüber vorangehen können, auch an der Stelle wird sich mein Gott und Vater im Himmel kümmern, weil er bereit war, seinen einzigen Sohn dahin zu geben. Und wir bitten dich, dass du das in unserem Leben ganz neu klar machst. Und dass wir diese Dreistigkeit bekommen, deinen Namen anzurufen, uns auf deinen Namen zu berufen, damit wir erfahren können, dass dein Wort wahr ist und dass die Menschen um uns herum erfahren können, dass du lebst und regierst. Das bitten wir dich in deinem heiligen und lebendigen Namen. Amen.